Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am Reformationsfest. 1517 hat Luther mit seinen 95 Thesen, die er am 31. Oktober veröffentlichte, die Reformation angestoßen. Das ist nun inzwischen 504 Jahre her. Und ich glaube, wir brauchen auch heute wieder Reformation. Die einen wünschen sich, dass die Kirche wieder konservativer wird. Die anderen hätten gern mehr Engagement im Tierschutz und Umweltschutz und Klimaschutz. Und die nächsten sehnen sich nach einem größeren Einsatz für Arme und Kranke und Benachteiligte. Das alles mag richtig sein und hat auch seinen Platz. Aber Reformation beginnt für mich am Kreuz. Dort, wo mich Gottes Liebe anspricht, wo mich Gottes Liebe bewegt und zur Umkehr ruft, zu einer neuen Hinwendung zu Gott. Das schenke uns Gott und dazu segne er uns diesen Gottesdienst. Und dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Wir haben gerade noch mal kurz darüber gesprochen. Aufgrund der stark gestiegenen Corona-Zahlen wäre es schon gut, wenn ihr beim Singen eine Maske aufsetzt. Ansonsten könnt ihr sie weglassen. Ein gesegneter Gottesdienst.
Christe eleison,
Christi erbarme dich.
Kyrie eleison,
erbarm dich über uns.
Ehre sei Gott in der Höhe
und auf Erden den Menschen sein Wohlgefallen. Amen.
Lasst uns miteinander beten. Dir, Vater im Himmel, wollen wir dir danken, dass wir nicht alleine glauben. Wir haben Väter und Mütter, die uns im Glauben vorangegangen sind, die den Mut hatten, nicht auf ihre eigene Kraft, sondern auf deine Gnade zu vertrauen. Du hast sie gebraucht, um deine Kirche auf deinen Weg zurückzurufen. So bitten wir dich, sei mit deiner Kraft auch in unserer Zeit am Werk, dass du erneuerst und zurückführst, was irre geht, damit dein Name bekannt und deine frohe Botschaft bezeugt und dein guter Wille gelebt wird, im Vertrauen auf Jesus, deinen Sohn, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Die Epistel für das Reformationsfest steht im Brief des Paulus an die Gemeinde im Rom im 3. Kapitel. Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes und nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium für diesen Gottesdienst steht bei Matthäus im 5. Kapitel. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Sola fide, solus Christus, allein der Glaube und Christus allein, das braucht's, damit wir selig werden. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. O Jerusalem, wenn ein Bibeltext so anfängt, dann kann man relativ sicher sein, wir sind im Alten Testament. Gibt es auch im Neuen, aber selten. Wir hören einen Text aus Jesaja 62. O Jerusalem,
Ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sage der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Lasst uns in der Stille beten. Leite uns, Herr, durch dein Wort, durch deinen Geist, zu deiner Wahrheit. Amen. Der dritte Jesaja, wie wir ihn nennen, weil wir seinen Namen nicht kennen, aber weil die Texte, die er geschrieben hat, im Buch des Propheten Jesaja stehen, nennen wir ihn Jesaja. Er gehört zu denen, die nach langem Exil wieder nach Jerusalem, wieder nach Israel zurückkehren dürfen. Sie waren in Babylonien, Jerusalem und die Heimat war zerstört. Und die jetzt zurückkommen, sind Leute, die das alles gar nicht mehr kennen, weil die meisten von ihnen wohl in Babylonien geboren worden sind. Die waren noch nie in Israel und Jerusalem. Was erwartet die dort? Israel, Jerusalem ist zerstört, entvölkert. Am Boden. Ja, das Schlimmste ist vorüber. Die Nachfahren der Deportierten konnten aus der Gefangenschaft jetzt zurückkehren. Ein gutes Zeichen. Aber der Anblick vergangener Schönheit blieb bedrückend und der Wiederaufbau unendlich mühsam und entbehrungsreich. Wenn man in eine zerstörte Stadt kommt, dann kann einen, glaube ich, zunächst einmal der Mut, selbst aller Mut, den man so auf dem Weg und die Vorfreude, die sich vielleicht auf dem Weg aufgebaut hat, der Mut konnte einen dann ganz schnell verlassen, ehe man überhaupt auch nur einen Handschlag getan hat. Aber sollte Gott ausgerechnet jetzt, da ein neuer Anfang immerhin möglich schien, sein Volk vergessen haben? Würde er nicht mehr zu seinen Verheißungen stehen? Wenn das so wäre, müsste alle Anstrengung, die zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, vergeblich sein. Dann lohnt sich nicht ein Handschlag. Die Erneuerung des alten Glanzes kann nur möglich sein, wenn Gott sich zeigt und wenn Gott zu dem steht, was er versprochen hat, dass er selbst es ist, der in die Stadt kommt, weil er sie liebt, weil er die Menschen liebt, die hier leben. Diese Erwartung, die bestimmt den Propheten. Für ihn ist klar, alle Anstrengungen lohnt sich, und zwar je eher, desto besser, trotz der Schwierigkeiten, die ganz offensichtlich da sind, trotz all des Schutz und der Trümmer, die beiseite geräumt werden müssen, damit die Bahn frei ist. Zur Ankunft für die, die noch auf dem Weg sind, die noch unterwegs sind. Und damit die Bahn auch frei ist für Gott. Aber wenn alles kaputt ist, wo fängt man eigentlich an? Das ist das, was ich so aus den Geschichten von der Flut im Ahrtal gehört habe. Das ist auch das, was ich noch in den Ohren habe aus unseren eigenen Flutgeschichten vor Jahren, die wir hier hatten. Wo soll ich bloß anfangen? Welche Arbeit von den vielen soll ich zuerst angehen? Und in so einer zerstörten Stadt, wie es Jerusalem zur Zeit des dritten Jesaja war, da war nun wirklich viel zu tun. Aber Jerusalem ist nicht irgendeine Stadt. Jerusalem ist die Stadt Gottes. Sie ist das Zentrum des Glaubens, das Zentrum der Gemeinde und in ihrer Mitte steht der Tempel. Darum muss Jesaja nicht lange überlegen, welche Arbeit zuerst getan werden muss. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet. Gott in den Ohren liegen, das ist die erste Arbeit, die Menschen zu tun haben. Das ist die erste Arbeit, die der Prophet seiner Gemeinde aufträgt. Mit Beten fängt alle Arbeit an. Aber das Gebet, das der Prophet hier einfordert, das ist uns vielleicht doch ein wenig fremd. Er sagt, die ihr den Herrn erinnern sollt, lasst ihm keine Ruhe. Die Gemeinde, Christen, so heißt es, sollen beten, ja. Sie sollen beten, als wenn alles Arbeiten nichts nützt. Dazu leitet der Prophet seine Gemeinde an. Beten, als wenn alles Arbeiten nichts nützt. Und das ist das Schöne. Also untereinander sollten wir eigentlich so nicht umgehen. Wenn ich jemandem mit meinen Wünschen und mit meinen Forderungen und mit meinen Aufträgen so auf den Geist gehe, dann könnte es sein, dass der irgendwann sagt, komm, mach dein Zeug selber. Wenn die Ehemänner ihren, Quatsch, die Ehefrauen, so, die Ehemänner machen ja sowas nicht, aber die Ehefrauen, die sagen ihren Männern, was sie zu tun haben. Das muss man geschickt machen. Wenn sie ihren Männern auf den Geist gehen und die ihnen jeden Tag 5-mal oder 10-mal oder 20-mal sagen, du musst noch den Müll rausbringen, verspreche ich ihnen, irgendwann geht kein Müll mehr raus. Der hat die Schnauze voll. Mit Gott können wir und mit Gott sollen wir so umgehen. Ihm immer wieder in den Ohren liegen, bis es geschehen ist. Gott hat mehr Geduld als unsere Männer. Beten, als wenn alles Arbeiten nichts nützt. Und dann gibt der Prophet seiner Gemeinde eine zweite Aufgabe. Er sagt, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn frei, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Jetzt ist Arbeiten gefragt. Die Hände, die gerade noch gefaltet waren und nichts tun konnten, die müssen jetzt frei werden. Weil mit solchen Händen kann ich keine Steine wegräumen. Arbeiten, das war das Gebot der Stunde, aufgeräumt muss werden. Die Trümmer, die überall in der kaputten Stadt herumliegen sollen, weg. aufbauen und vorbereiten für die Gemeinde, die noch nicht da ist, die aber doch zurückkommt, die schon auf dem Weg ist, damit es in dieser Stadt wieder Leben gibt. Vielleicht hat mancher, der da in Jerusalem schwitzt beim Wegräumen der Steine, so seine Zweifel. Hat das wirklich Sinn? Werden die Menschen wirklich zurückkommen? Viele, die da in Babylonien waren, haben sich dort doch längst eingerichtet. Kommen die wirklich zurück? Was heißt, kommen sie zurück? Sie waren ja noch nie da. Das ist eine neue und fremde Stadt für sie, Jerusalem. Aber klar ist, wenn wir die Steine nicht wegräumen und die Wege nicht frei machen, dann kommen sie ganz bestimmt nicht zurück. Es ist eine Arbeit auf Hoffnung. Erst haben sie gebetet, als wenn alles Arbeiten nichts nützt, und jetzt arbeiten sie, als wenn alles Beten nichts nützt. Und dann kommt die dritte Aufgabe, die der Prophet für seine Gemeinde auch noch bereithält. Er sagt: Glaubt, dass Gott euer Tun segnet. Glaubt, dass er sein Volk, seine Gemeinde wieder nach Jerusalem zurückführt. Glaubt, dass Gott selbst mit seinem Heil in dieser Stadt einzieht. Und dann erzählt von eurem Glauben. Sagt es weiter und verschweigt es nicht. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sage der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Beten, arbeiten, glauben und die Hoffnung weitertragen. Drei Aufgaben hat der Prophet für die Gemeinde der Rückkehrer nach Jerusalem. Aber was der Gemeinde in Jerusalem damals aufgetragen ist, das ist nicht für sie alleine. Wir predigen das heute noch. Martin Luther hatte es zu seiner Zeit nicht mit zerstörten Städten zu tun. Martin Luther hatte es mit einem zerstörten Glauben zu tun. Mit einer Kirche, die aus Eigennutz mit dem Gottvertrauen der Menschen Schindluder treibt. Luther hat sich von dieser Kirche, die er so kritisiert, wie er es tut, nie trennen wollen. Dass es am Ende doch dazu kommt, ist nicht seine Entscheidung gewesen. Die Zeit Luthers war eine Zeit ganz besonders intensiver Frömmigkeit. Die Menschen suchten Halt im Glauben an Gott. Und sie trafen mit ihrem Glauben auf eine Kirche, die nicht am Seelenheil der Menschen, sondern vor allem an ihrem Geld interessiert ist. Die Zeit Luthers macht uns deutlich, dass man Menschen und Städte eben nicht nur mit Waffen, sondern auch und vielleicht sogar noch mehr mit Ideologien, mit Irrlehren, mit falschen Nachrichten verderben kann. Luther hat es gewagt, der Heiligen Schrift und seinem eigenen Gewissen mehr zu trauen als anderen. Aber als er seine Thesen in Wittenberg angeschlagen hat, da ist das keine spontane Aktion. Sie findet möglicherweise bei Nacht statt, ja, weil am nächsten Tag Allerheiligen ist und er in der Nacht davor die Dinge an die Tür der Kirche anschlägt, damit sie am nächsten Morgen sehen können. Sie ist aber keine Nacht- und Nebelaktion. Und sie ist auch nicht geheim. Luther steht zu dem, was er dort an die Kirchentür nagelt, mit seinem Namen, nicht anonym, sondern mit seinem Namen steht er dazu. Was da passiert, ist kein Hammerschlag aus dem Moment herausgeboren. Den Hammerschlägen von Wittenberg sind viele Jahre des Gebetes, viele Jahre des persönlichen Forschens, des persönlichen Studiums, viele Jahre der Beratung und Gespräche mit seinen Seelsorgern und mit seinen Freunden vorangegangen. Die Reformation, jedenfalls soweit sie Martin Luther angestoßen hat, ist ebenso geprägt von dem, was Jesaja seinen Leuten sagt: Beten. Und das ganz sicher zuerst und intensiv. Das ist das, was er gemacht hat. Vor dem Reformationstag. Arbeiten mit aller Kraft und die Hoffnung weitertragen und nicht aufhören damit. Und wenn die Kraft zum Arbeiten und wenn die Hoffnung zum Weitersagen, zum Miteinanderreden über das, was Gott tut in dieser Welt und hier bei uns, wenn die Hoffnung zum Predigen kleiner wird, und das tut sie manchmal, dann ist das Beten wieder dran. Wir haben es heute auch nicht mit zerstörten Städten oder Dörfern zu tun. Aber unsere Nöte sind nicht kleiner. Wir sorgen uns um die Menschen, die in unseren Tagen in die Krankenhäuser müssen, die sie füllen und die dort in nicht geringer Zahl sterben. Wir sorgen uns um die Menschen, die weltweit, weil sie nicht anders können, sich auf die Suche machen und machen müssen nach einer neuen Heimat. Wir sorgen uns um die Zukunft unserer Erde und der Lebensbedingungen, die wir unseren Kindern hinterlassen. Beten, arbeiten, die Hoffnung weitertragen. Diesen Dreiklang braucht unser Leben heute wieder. Dazu helfe uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Thank you.
Manches geschieht ja unsichtbar, auch in unserer Gemeinde, jedenfalls für alle die, die hier unten sitzen. Für die, die oben sitzen, die können schon mal gucken, dass da ein bisschen was weitergeht. Sie haben sich vielleicht gewundert, dass die alle auf einer Seite sitzen hier oben. Da drüben geht's gerade nicht, denn wir haben diese Bänke neu gestrichen. Die kann man aber im Augenblick nur angucken. Man darf noch nicht drauf sitzen, weil es fehlt noch die schützende Lackschicht. Die muss erst noch drauf, sonst muss der Maler gleich alles nochmal neu machen. Also, wen das interessiert, der kann gerne nachher nochmal hochgucken. Aber achten Sie bitte auf die Abstände und dann kann man sehen, wie es wird. Es geht immer ein Stück weiter, aber diese Arbeit, die wir da machen, ist natürlich auch eine Arbeit auf Hoffnung. Wir machen das ja nicht, damit die Kirche hübsch aussieht. Wir freuen uns, wenn sie gefällt. Und ich freue mich immer, wenn jemand kommt und sagt, die ist aber schön geworden, die ist richtig angenehm und schön. Ja, aber das Ziel der Arbeit ist, dass Menschen auf diesen Bänken Platz nehmen, dass sie sie füllen und dass sie hier Evangelium hören. Das Dankopfer sammeln wir heute für das Gustav-Adolf-Werk und erbitten es am Ausgang. Wir laden ein um 11 Uhr zum Kindergottesdienst heute. Morgen, Montag, ist um 18 Uhr junge Gemeinde. Um 19.30 Uhr ist Allianzgebet drüben im Pfarrsaal. Allianzgebet wahrscheinlich im Christenlehrerraum. Denn um 20 Uhr ist Mütterkreis im Pfarrsaal. Also, dass wir uns da nicht ins Gehege kommen. Am Mittwoch, 18 Uhr ist Gebetskreis der Region in Hunshübel. Und um 19.30 Uhr ist Allianzbibelstunde, diesmal in der Kapelle. Am Donnerstag um 19 Uhr Kirchenvorstand. Und am nächsten Sonntag 9.30 Uhr wieder Gottesdienst und 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Gestern haben Sie sich vielleicht gewundert oder auch nicht gewundert, weil Sie es längst wussten, dass um 14 Uhr die Glocken läuten. Die haben geläutet, weil wir hier gefeiert haben, die goldene Hochzeit von Eckhard und Ingeborg. Nein, das ist natürlich falsch. Ingeborg und Eckhard, so muss es heißen, ne? Also immer die Damen zuerst. Ingeborg und Eckhard Lange. 50 Jahre sind die beieinander. Und wenn man sie so anguckt, dann denkt man gar nicht, dass das schon sein kann. Das ist immer, immer schön. Nee, die sitzen. Sind die hier? Nee. Nein. Die werden gestern kräftig gefeiert haben. Also, ich habe sie mir gestern angeguckt, so, und dann habe ich gedacht, Mensch, das kann doch gar nicht wahr sein. Unsere Goldhochzeiter sehen heute so jung aus. Unsere jungen Leute werden das leider nicht schaffen, denn die heiraten ja heute so spät. Bis die mal zur goldenen Hochzeit kommen, sind die uralt. Nicht, Christoph, na. Wir sprechen uns wieder bei deiner goldenen Hochzeit, ne? Gut. Also für die beiden, für die wir gestern hier Gottesdienst gehalten haben, wollen wir auch ganz kurz miteinander beten. Herr, hab Dank, dass du die beiden so lange auch beieinander gehalten hast und es ihnen schenkst, dass sie ihr Leben gemeinsam leben dürfen. Einer zum Guten des anderen, einer zum Segen des anderen. Und gemeinsam, Herr, suchen sie die Quelle des Lebens und die ist bei dir zu finden. Segne sie, segne die ganze Familie. Segne sie auf dem Weg, der weiterkommt. Dir sei Lob und Preis. Amen.
den Wochenspruch, den gibt es auch noch. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Barmherziger Gott, dein Wort schenkt Weisheit. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten dich für all die, die an nichts glauben. Wir bitten dich für die, die dir nicht vertrauen können, die sich am Ende nur auf die eigenen Kräfte verlassen wollen. Zeige ihnen das Geheimnis deiner Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Dein Wort schenkt Trost. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten dich für die, die Leid tragen, die trauern, die an Leib und Seele Schmerzen ertragen, die in Angst auf die Neuigkeit des beginnenden Tages schauen. Tröste sie durch deine Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Dein Wort schenkt Mut. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten dich für die, die sanftmütig sind, die ihre eigenen Interessen zurückstellen, die sich dem Hass verweigern. Umhülle sie mit deiner Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Dein Wort macht barmherzig. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten dich für alle die, die sich nach Barmherzigkeit sehnen und die sich von der Not der anderen bewegen lassen, die anderen beistehen. Stärke sie durch deine Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Dein Wort schenkt Frieden. Glücklich, wer dich hört. Wir bitten dich für alle die, die die Flamme des Friedens beschirmen. Und wir bitten dich für die, die durch den Krieg alles verloren haben. Und wir bitten dich für die, die in dieser Welt Macht haben, Frieden zu wirken und Frieden zu erhalten. Lege ihnen allen deinen Frieden ins Herz und in die Hände. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne uns, o Herr. Der Herr segne dich und er behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Wieder eine Not. Wir müssen das wahrscheinlich ein bisschen einschränken, aber wir sind guter Hoffnung, dass wir irgendwann das mal alles vergessen dürfen und dann können wir einfach fröhlich so von der Seele wegsingen, wie es uns gegeben ist. Darauf hoffen wir einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.